Liebe Gemeinde, ich glaube, es ist mehr als ein Gefühl, dass wir Gemeinschaft unter Menschen brauchen. Wir brauchen einander. Wir fühlen uns zueinander hingezogen und es ist uns eine Freude, wenn wir anderen begegnen. Es ist eine Freude, Freunde zu haben. Wir wachsen, wenn andere unsere Gemeinschaft schätzen, wenn sie sich darauf freuen, wenn wir kommen und traurig sind, wenn wir gehen. Es tut gut, anderen zu begegnen, die uns mögen. Uns fehlt etwas, wenn wir allein sind. Einsamkeit ist sicherlich schlimmer als Krankheit. Uns fehlt etwas, wenn andere nicht kommen, um uns zu besuchen und uns zu trösten. Gemeinschaft, solche Gemeinschaft finden Menschen natürlich zuerst mal in der Familie. Dort lernen wir, gemeinschaftsfähig zu werden, aber auch überhaupt in der Gemeinschaft aufzuwachsen. Ohne die Liebe von Menschen, die uns aufziehen, werden wir überhaupt nicht überlebensfähig. Später kommen dann noch zahlreiche Möglichkeiten, diese Gemeinschaft zu erleben. Das Glück, in einer Gruppe zu erleben, Teil eines Musikfestivals zum Beispiel zu sein oder im Stadion mitten unter anderen Gleichgesinnten, die alle zusammen dieses Tor bejubeln. Meine haben gestern 2 reingekriegt, da war nichts zu jubeln. Zuletzt hat mir das jemand bei einer großen Demo gegen CETA und TTIP erzählt. Sie war unter denjenigen, die als Imker dagegen demonstrierten. Und sie fand das so toll, dass da friedliche, engagierte Menschen ihre Meinung kundtun, sich darin zusammenfinden. Und das hat sie in ihrer Motivation wieder gestärkt, weiterzumachen. Es gab neulich eine Veranstaltung in der evangelischen Kirche von Nordelbien, das ist mittlerweile ja die Nordkirche, wo zunächst Pfarrerinnen und Pfarrer eingeladen waren, eine Predigt zum Karfreitag zu machen. Und dann hatten die Veranstalter dieses Seminars andere dazu eingeladen, die betont kritisch zum Glauben waren. Also einige waren konfessionslos, andere waren einfach nur keine Kirchgänger. Und denen wurden diese Predigten dann gehalten und die sollten darauf reagieren. Und dabei hörten sie dann so ein Feedback auf ihre Predigten und bekamen dann wiederum von den Pfarrern die Möglichkeit, auch einfach mal Einblick zu nehmen, wie denn das so geht, eine Predigt zu schreiben. Und es war für einige total beeindruckend, dass sie merkten, auch diejenigen, die damit ständig zu tun haben, tun sich manchmal schwer. Es fällt auch kirchlichen Mitarbeitern nicht einfach, leicht über ihren Glauben zu sprechen. Sie drückten ihre Zweifel aus. Die Bibel wäre für sie auch nicht immer zweifelsfrei. Und daraus ergab sich dann, und das ist ein ganz glücklicher Moment, ein ganz ehrliches und auf Augenhöhe geführtes Gespräch, sodass die Seiten verschwammen. Da war nicht mehr plötzlich konfessionslos und konfessionell, Profi und Laie, sondern es war eine Gemeinschaft von Gottsuchenden. Und zwar in den Schwierigkeiten, Worte für den jeweils eigenen Glauben zu finden. Und ein Mann bekannte, dass er das an christlichen Gemeinschaften, sofern er sie erlebt hat, besonders beeindruckend findet. Da ist ein Zusammenhalt, der käme ihm, und er fand kein anderes Wort dafür, familiär vor. Er hätte sogar den Eindruck, dass manchmal kirchliche, christliche Gemeinschaft über das hinausgeht, was man in der Familie finden kann. Ein familiäres Band. Ich glaube, dass wir viel davon profitieren, wenn wir einander sagen, was wir brauchen und was wir vermissen. Der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag lässt uns in das Herz eines Menschen schauen, der einsam ist. Einsam und doch gewiss, dass ihn nicht nur gute Erinnerungen an Gemeinschaft tragen, sondern dass da eine Gemeinschaft ist, die ihn auch weiterhin in dieser Situation trägt. Ich lese aus dem Philipperbrief, aus dem 1. Kapitel, ein Brief des Paulus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und dieses Gebet tue ich mit Freuden. Ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk des Glaubens begonnen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, dann seid ihr und Gott mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt vermutlich in Rom im Gefängnis und wartet auf die Entscheidung über seinen Fall. Ihm wird zur Last gelegt, dass er den Glauben an Jesus Christus als eine neue Religion verkündigt und damit auch den Kaiserkult in Frage stellt. Er ringt sich immer wieder zur Freude durch, obwohl seine derzeitigen Aussichten nicht gut sind. Er lässt sich aber von dem nicht bestimmen, was ihm täglich vor Augen ist, also was um ihn herum ist, sondern er fragt darüber hinaus, und das ist der Grund, warum er überhaupt nach Philippi schreibt. Ich möchte in meiner Einsamkeit trotzdem nicht von dem bestimmt sein, was ich fühle, sondern ich möchte von dem bestimmt sein, was ich gewiss glaube, dass Gott da ist. Aber dafür brauche ich euch. Für diese Bestätigung, die habe ich nicht alleine bei mir, sondern die brauche ich durch euch. Ich habe Sehnsucht nach euch. Ich wäre gerne bei euch. Ein Tag in Philippi, das wäre für mich im Augenblick mehr als Urlaub. In Philippi, das ist die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. In Philippi, wohin ihn ein Mann aus Mazedonien in einem Traum gelockt hat, das machte den Apostel erst überhaupt zum Apostel. Dort hat er seine Berufung gefunden, Heidenapostel zu werden, also denen die frohe Nachricht von Jesus Christus zu erzählen und zu bringen, die vorher nicht in den Bund mit Gott gehörten. Und die Leute aus Philippi, die lassen ihn auch in Zukunft nicht allein. Immer wieder senden sie Helfer, senden kleine Aufmerksamkeiten, Geschenke, heute würde man sagen per Fleurop oder so, Grüße, damit der Apostel, ihr Apostel, sich auch wohlfühlt, damit er weiß, er gehört auch auf Reisen zu einer größeren Gemeinschaft derer, die Geschwister am Reich Gottes sind, die auch an Jesus Christus glauben. Zu diesen Leuten in Philippi hatte er das emotionalste, innigste Verhältnis unter all seinen Gemeinden. In Philippi zu sein bedeutet für Paulus so etwas wie mit einer ganzen Familie in einem Stadion zu sein. Meine Mannschaft schießt das Tor und mein Lieblingslied wird von allen zusammen gesungen. Ich brauche nicht mehr rauszugehen, die ganze Welt gehört zu mir. Glaube ist nicht nur eine Überzeugung. Glaube ist auch eine Gewissheit. Es ist die Gewissheit, dass Gott da ist. Und dieser Glaube hat immer mit Gott zu tun. Aber er hat auch mit Menschen zu tun. Er hat mit der Erfahrung von Nähe und Gemeinschaft zu tun. In der Gemeinde von Christen wächst unser Glaube. Dort wächst auch unsere Persönlichkeit. Dort wächst die Hochachtung vor uns selbst. Dort wächst Selbstannahme. Dort bin ich wohlgestimmt, weil ich merke, dass meine Sorgen und meine Freuden mitgeteilt werden von anderen. Ein Christ braucht nicht nur Gott. Er braucht den Menschen. Gottes Wort hören ist prima. Aber es muss ergänzt werden dadurch, dass ich mit den anderen zusammen im Kirchcafé dann zusammen rede. Das sind Gottes Werke. Das sind gute Werke, zu denen wir durch Micha herausgefordert sind, wie es heute im Wochenspruch heißt. Davon hält aber nicht nur ab, wenn jemand im Knast sitzt oder im Krankenhaus ist oder durch körperliche Einschränkung an seine eigene Wohnung gebunden ist oder dass er beruflich heute Morgen arbeiten muss, sondern davon hält auch ab, wenn wir eine Kultur von Christen sind, die alle eine bestimmte Gesinnung oder eine bestimmte Art zu leben haben und die anderen sind draußen. Sie würden auch gerne glauben, aber wir als Christen stehen ihnen im Wege. Glaube ist eben vielleicht doch Geschmackssache. Leider fällt es uns manchmal schwer, uns zu öffnen und unser Philippi-Geschmäckle, das wir unter uns haben, beiseite zu lassen, uns einander anzuvertrauen und uns auch denen zu öffnen, die anders sind als wir. Zwischen Paulus und den Philippern, da hat einfach die Chemie gestimmt. Zwischen anderen, selbst wenn sie Christen sind, stimmt manchmal die Chemie nicht. Trotz dem Glaubensbekenntnis, dass wir alle gemeinsam sprechen können, ich glaube, die eine christliche Kirche, findet man dann keinen Weg zum Herz des Nächsten, sondern man bleibt lieber an der Oberfläche. Einen Aspekt davon nennt Paulus in seinem Brief selbst. Er bittet ja die Gemeinde, seine Freude vollkommen zu machen, dadurch, dass sie lauter und unanstößig leben und immer noch zunehmen in dem, was die Erkenntnis des Willens Gottes ist. Rein und gut beleumundet. Da stehen im Hintergrund zwei Bilder, eigentlich die von Waren herkommen. Also lauter ist Gold, also Edelmetalle. Und unanstößig, das sind Gefäße, also etwas, was aus Ton gemacht ist. Also es muss ganz reines Gold sein und es soll ein unangestoßener Topf sein. So soll unser Glaube und unsere Gemeinschaft untereinander sein. Warum erwähnt Paulus rein und lauter? Na vermutlich, weil es Anstöße gab. Und weil da nicht alles im Reinen war in dieser Gemeinde. Selbst die, die ihm so sympathisch waren, die hatten untereinander ihre Kämpfe. Da war dem einen etwas nicht rein genug. Der wusste ganz genau, wo es im Leben des anderen, seines Mitbruders, seiner Schwester, nicht in Ordnung war. Er wusste das natürlich vom anderen viel besser als von seinem eigenen Herzen. Und die anderen, die waren da vielleicht ein bisschen liberaler und die hatten da auch ihre Geschmackssache in ihrem Glauben, die sagten, Gott hat mich doch lieb. Was kann mir denn passieren? Ihr macht aus dem Glauben ein neues Gesetz, wenn ihr ständig danach fragt, was rein und lauter ist. Ihr wollt immer noch besser werden. Vertraut doch auf Gott. Er hat euch angenommen. Er hat Jesus geschickt. Was können wir dem noch hinzufügen? So hatten beide Angst um ihren Glauben. Und wenn man Angst um seinen Glauben hat, dann wirkt das oft trennend. Dann versucht man mehr bei sich zu bleiben, als auf den anderen zuzugehen. Dann sind die Puristen in der Gemeinde bei sich und die Liberalen bei sich. Jeder bewahrt seinen Glauben. Und am Ende freut sich nur der Teufel. Doch es geht auch anders. Wenn ich mich selbst einenge und nicht aus meiner Haut kann, dann können auch nur andere mich ins Weite führen. Dann können andere mir Sorgen abnehmen und daraus ein Gebet machen. Sie sehen nicht nur das, was direkt vor Augen ist, wie bei Paulus, der Knast, die Gitter, das dunkle Gefängnis, sondern sie öffnen mir die Tür für die Hoffnung. Und ich sehe nicht nur die nahe, sondern die weite Zukunft. Wenn wir das Inhaltsverzeichnis unserer Bibel durchlesen, dann sehen wir überall dort, wo Briefe an Gemeinden und Einzelpersonen geschrieben sind, dass unser Glaube nicht durch uns selber lebt. Das sind alles Gemeinschaftskorrespondenzen. Da haben Menschen miteinander geschrieben, miteinander gesprochen, einander Geschenke gemacht, aneinander gedacht, füreinander gebetet. Und damit betont die Bibel, dass diese persönlichen Briefe so aufgenommen worden sind. Damit betont es, dass unser Glaube nicht von uns selber lebt. Es ist nicht das, was ich an Überzeugung habe, sondern es ist der Grund des Glaubens, der mir durch andere kommt. Es ist Austausch von Leben, Life Transfer. Das passiert, wir tauschen Leben miteinander aus, wenn wir uns einander anvertrauen. Und ich möchte Ich habe eben ja nach der neuen Luther-Übersetzung gelesen. Ich möchte das Ganze nochmal nach der Volksbibel, also einen Vers daraus lesen. Dadurch, dass ihr für mich betet und hinter mir steht, bekommt auch ihr etwas von den Sachen ab, die Gott mir geschenkt hat. Also, wenn ich bete und mich in das Leben eines anderen hineinversetze, dann bekomme ich etwas von Gottes Gegenwart ab, wenn ich erfahre, was Gott im Leben meines Nächsten tut. Jesus ist im Wort. Er ist in der Geste. Er ist im Gebet meines Nächsten viel stärker als in meinem eigenen Wort, in meiner Geste und in meinem Gebet. Da braucht es nicht unbedingt dann Lösungen, aber es hilft zu wissen, dass da einer für mich einsteht und dass er für mich Gott in den Ohren liegt. Und das ist letztlich des Lebens wahrer Sinn, dass wir einander Rast geben auf dem Weg zum ewigen Haus. Wenn wir erst im Himmel sind, dann brauchen wir uns umeinander nicht mehr zu kümmern. Aber auf dem Weg dorthin, da sind wir aufeinander angewiesen. In den Knästen, in der Zweiraumwohnung, im Studentenwohnheimzimmer, im Krankenhaus. Wir brauchen einen, der dann kommt, dem wir die Tür aufmachen oder der sie selber öffnet. Ich bin manchmal ein bisschen vorlaut. Wir waren mit 6 Personen an einem Tisch, aßen und tranken miteinander, unterhielten uns und so engagiert, dass ich nicht mitbekommen habe, was am Nachbartisch passierte. Am Nachbartisch saß eine Familie, die hatte einen Sohn, der heißt Philipp. Ist hier jemand, der Philipp heißt? Kann ich das einfach so erzählen? Ich finde diesen Namen Philipp doof. Entschuldigung. Weil der heißt ja Pferdefreund. Ich habe dann ganz laut getönt. Ich habe ja nichts mitgekriegt vom Nachbartisch. Da saß einer. Philipp, das ist doch, dann könnte ich ja mein Kind auch Philatelist nennen oder Philanthrop oder so. Und so blöd und dumm, wie ich getönt habe, so versuchten die anderen, mich zu beschwichtigen. Aber es war natürlich schon an den Nachbartisch gedrungen. Die konnten damit aber umgehen. Die lachten auch. Um mir vielleicht diese Pein zu nehmen. Wir können ja mal eine Abmachung miteinander treffen. Immer, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn er sich irgendwie anders anvertrauen möchte oder wenn er um eine Fürbitte bittet. Wir können ja ein Codewort einführen. Parole Philippi. Also immer dann, wenn wir merken, das wäre jetzt mal wieder dran, dran denken. Mein Glaube ist nicht in mir stark, sondern mein Glaube braucht den anderen. Parole Philippi. Etwas von dem Segen zu bekommen, den Gott mir zugedacht hat, das bedeutet, einem anderen zu sagen, du könntest mir mal wieder wie Philippi, dem Paulus, helfen. Amen.